Fünftes Kapitel, die Umlaufszeit. Die Bewegung des Kapitals durch die Produktionssphäre und die zwei Phasen der Zirkulationssphäre vollzieht sich, wie man gesehen, in einer zeitlichen Reihenfolge. Die Dauer seines Aufenthalts in der Produktionssphäre bildet seine Produktionszeit, die in der Zirkulationssphäre seine Zirkulations- oder Umlaufszeit. Erstens. Produktionszeit und Arbeitszeit, ihr Einfluss auf die Wertbildung. Die Produktionszeit umschließt natürlich die Periode des Arbeitsprozesses, aber sie ist nicht von ihr umschlossen. Zunächst erinnert man sich, dass ein Teil des konstanten Kapitals in Arbeitsmitteln wie Maschinen, Baulichkeiten usw. existiert, die bis an ihr Lebensende in denselben, stets neu wiederholten Arbeitsprozessen dienen. Periodische Unterbrechung des Arbeitsprozesses, nachts zum Beispiel, unterbricht zwar die Funktion dieser Arbeitsmittel, aber nicht ihren Aufenthalt in der Produktionsstätte. Andererseits muss der Kapitalist einen bestimmten Vorrat an Rohmaterial und Hilfsstoffen bereithalten, damit der Produktionsprozess auf vorher bestimmter Stufenleiter während kürzerer oder längerer Abschnitte vorgehe, ohne von den Zufällen täglicher Zufuhr vom Markt abzuhängen. Dieser Vorrat von Rohstoffen und so weiter wird nur nach und nach produktiv konsumiert. Es findet daher Differenz statt zwischen seiner Produktionszeit, das heißt der Dauer seiner Existenz als Produktionsmittel, und seiner Funktionszeit. Die Produktionszeit der Produktionsmittel ist gleich Dauer ihrer Einsatzzeit als Produktionsmittel überhaupt, umfasst also erstens die Zeit, während deren sie als Produktionsmittel fungieren, also im Produktionsprozess dienen, zweitens die Pausen, während deren der Produktionsprozess, also auch die Funktion der ihm einverleibten Produktionsmittel, unterbrochen ist, drittens die Zeit, während deren sie zwar als Vorrat bereitliegen, aber noch nicht in den Produktionsprozess eingegangen sind, viertens die bisher betrachtete Differenz ist jedes Mal Differenz zwischen der Aufenthaltszeit des produktiven Kapitals in der Produktionssphäre und derjenigen im Produktionsprozess. Aber der Produktionsprozess selbst kann Unterbrechungen des Arbeitsprozesses und daher der Arbeitszeit bedingen, worin der Arbeitsgegenstand der Einwirkung physischer Prozesse ohne weitere Zutat menschlicher Arbeit anheimgegeben wird. So zum Beispiel das Korn, das gesät ist, der Wein, der im Keller gärt, Arbeitsmaterial vieler Manufakturen, wie zum Beispiel der Gerbereien, das chemischen Prozessen anheimfällt. Die Produktionszeit ist hier größer als die Arbeitszeit. Die Differenz beider besteht in einem Überschuss der Produktionszeit über die Arbeitszeit. Dieser Überschuss beruht stets darauf, dass produktives Kapital sich latent in der Produktionssphäre befindet, ohne im Produktionsprozess selbst zu fungieren, oder dass es im Produktionsprozess fungiert, ohne sich im Arbeitsprozess zu befinden. Welches immer der Grund des Überschusses der Produktionszeit über die Arbeitszeit, sei es, dass Produktionsmittel nur latent produktives Kapital bilden, also sich noch in einer Vorstufe zum wirklichen Produktionsprozess befinden, oder dass innerhalb des Produktionsprozesses durch dessen Pausen ihre eigene Funktion unterbrochen wird, oder dass endlich der Produktionsprozess selbst Unterbrechungen des Arbeitsprozesses bedingt, in keinem dieser Fälle fungieren die Produktionsmittel als Arbeitseinsauger. Saugen sie keine Arbeit ein, so auch keine Mehrarbeit. Es findet daher keine Verwertung des produktiven Kapitals statt, solange es sich in dem Teil seiner Produktionszeit befindet, der überschüssig über die Arbeitszeit ist. So unzertrennlich auch die Vollführung des Verwertungsprozesses von diesen seinen Pausen sein mag. Es ist klar, dass je mehr Produktionszeit und Arbeitszeit sich decken, umso größer die Produktivität und Verwertung eines gegebenen produktiven Kapitals in gegebenen Zeitraum. Daher die Tendenz der kapitalistischen Produktion, den Überschuss der Produktionszeit über die Arbeitszeit möglichst zu verkürzen. Die Produktionszeit ist also stets die Zeit, während deren das Kapital Gebrauchswerte produziert und sich selbst verwertet, daher als produktives Kapital fungiert, obgleich sie Zeit einschließt, worin es entweder latent ist oder auch produziert, ohne sich zu verwerten. Zweitens. Umlaufzeit gleich Zirkulationszeit gleich Verkaufszeit plus Einkaufszeit. Innerhalb der Zirkulationssphäre haust das Kapital als Warenkapital und Geldkapital. Seine beiden Zirkulationsprozesse bestehen darin, sich aus der Warenform in Geldform und aus Geldform in Warenform zu verwandeln. Das ist die Umlaufszeit. Umlaufszeit und Produktionszeit schließen sich wechselseitig aus. Während seiner Umlaufzeit fungiert das Kapital nicht als produktives Kapital und produziert daher weder Ware noch Mehrwert. Betrachten wir den Kreislauf in der einfachsten Form, sodass der gesamte Kapitalwert jedes Mal auf einen Schlag aus der einen Phase in die andere tritt, so ist handgreiflich, dass der Produktionsprozess unterbrochen ist, also auch die Selbstverwertung des Kapitals, solange seine Umlaufzeit dauert. Durchlaufen dagegen die verschiedenen Teile des Kapitals den Kreislauf nacheinander, sodass der Kreislauf des gesamten Kapitalwerts sich aufeinander folgend im Kreislauf seiner verschiedenen Portionen vollzieht, so ist klar, dass je länger der beständige Aufenthalt seiner Teile in der Zirkulationssphäre, umso kleiner sein beständig in der Produktionssphäre fungierender Teil sein muss. Die Expansion und Kontraktion der Umlaufzeit wirkt daher als negative Schranke auf die Kontraktion der Expansion der Produktionszeit oder des Umfangs, worin ein Kapital von gegebener Größe als produktives Kapital fungiert. Je mehr die Umlaufzeit gleich Null wird oder sich Null nähert, umso mehr fungiert das Kapital. Umso größer wird seine Produktivität und Selbstverwertung. Arbeitet ein Kapitalist zum Beispiel auf Bestellung, sodass er bei Lieferung des Produkts Zahlung erhält und erfolgt die Zahlung in seinen eigenen Produktionsmitteln, so nähert sich die Zirkulationszeit Null. Die Umlaufzeit des Kapitals beschränkt also überhaupt seine Produktionszeit und daher seinen Verwertungsprozess, und zwar beschränkt sie denselben im Verhältnis zu ihrer Dauer. Innerhalb der Zirkulationssphäre durchläuft das Kapital, ob in der einen oder anderen Reihenfolge, die zwei entgegengesetzten Phasen W wird G und G wird W. Seine Umlaufszeit zerfällt also auch in zwei Teile, die Zeit, die es braucht, um sich aus Ware in Geld und die Zeit, die es braucht, um sich aus Geld in Ware zu verwandeln. Wie W wird G und G wird W zeitlich, können sie auch räumlich getrennt sein. Kaufmarkt und Verkaufmarkt räumlich verschiedene Märkte sein. Verkaufszeit. Man weiß bereits aus der Analyse der einfachen Warenzirkulation in Buch 1, Kapitel 3, dass W wird G, der Verkauf, der schwierigste Teil einer Verwandlung ist und daher von der Umlaufszeit den größeren Teil bildet. Als Geld befindet sich der Wert in seiner stets umsetzbaren Form. Als Ware muss er erst durch Verwandlung in Geld diese Gestalt unmittelbarer Austauschbarkeit und daher stets schlagfertiger Wirksamkeit erhalten. Für die Zirkulation des Warenkapitals W' wird G' sind bestimmte Schranken durch die Existenzform der Waren selbst, durch ihr Dasein als Gebrauchswerte gezogen. Sie sind von Natur vergänglich. Gehen Sie also innerhalb gewisser Fristen nicht in die produktive oder individuelle Konsumtion ein, werden sie, in anderen Worten, nicht in bestimmter Zeit verkauft, so verderben sie und verlieren mit ihrem Gebrauchswert die Eigenschaft, Träger des Tauschwerts zu sein. Der in ihnen enthaltene Kapitalwert geht verloren. Die Grenze der Umlaufzeit des Warenkapitals durch den Verderb des Warenkörpers selbst ist die absolute Grenze dieses Teils der Umlaufzeit. Je vergänglicher eine Ware, je unmittelbarer nach ihrer Produktion sie daher verzehrt, also auch verkauft werden muss, desto geringerer Entfernung von ihrem Produktionsort ist sie fähig. Desto enger also ihre räumliche Zirkulationssphäre, desto lokalerer Natur ihr Absatzmarkt. Je vergänglicher daher eine Ware, desto weniger eignet sie sich zum Gegenstand der kapitalistischen Produktion. Letzterer kann sie nur anheimfallen an volkreichen Plätzen oder im Maß, wie die lokalen Abstände durch Entwicklung der Transportmittel zusammenrücken. Die Grenze der Verkaufszeit durch verderbte Ware wurde durch Konservierung und Tiefkühlung etc. zwar sehr gedehnt, ist aber keineswegs dadurch verschwunden. Das beweist schon die Bedeutung des Haltbarkeitsdatums auf den Verpackungen. Ware, die ihr Haltbarkeitsdatum überschritten hat, darf nicht mehr verkauft werden. Einkaufszeit. Indes handelt es sich beim Zirkulationsprozess des Kapitals in seiner Phase G wird W um seine Verwandlung in Waren, die bestimmte Elemente des produktiven Kapitals in einer gegebenen Anlage bilden. Die Produktionsmittel sind vielleicht nicht auf dem Markt vorhanden, sondern müssen erst produziert werden. Oder sie sind von entlegenen Märkten zu beziehen, oder es finden Ausfälle in ihrer gewöhnlichen Zufuhr statt. Preiswechsel und so weiter, kurz eine Masse von Umständen, die in dem einfachen Formwechsel G wird W nicht erkennbar sind, aber auch für diesen Teil der Zirkulationsphase bald mehr, bald weniger Zeit beanspruchen. Es besteht ein Unterschied zwischen W wird G und G wird W, der nichts mit der Formverschiedenheit von Ware und Geld zu tun hat, sondern aus dem kapitalistischen Charakter der Produktion entspringt. An und für sich sind sowohl W wird G als G wird W bloße Übersetzungen von gegebenem Wert aus einer Form in die andere. Aber W' wird G' ist zugleich Realisierung des in W' enthaltenen Mehrwerts. Nicht so G wird W. Daher ist der Verkauf wichtiger als der Kauf. G wird W ist unter normalen Bedingungen notwendiger Akt für Verwertung des in G ausgedrückten Werts. Aber es ist nicht Realisierung von Mehrwert, es ist Einleitung zu seiner Produktion, nicht Nachtrag dazu.